Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 12. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben.
Liebe Gemeinde, der Jakobusbrief wurde vermutlich vom Bruder von Jesus geschrieben, welcher in der frühchristlichen Gemeinde in Jerusalem eine wichtige Leitungsstellung einnahm. Der Jakobusbrief gilt als eine der ältesten Schriften im Neuen Testament. Er war an die Judenchristen gerichtet, welche im Rahmen der ersten Christenverfolgung nach der Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren. Jakobus wollte mit seinem Brief Anleitungen oder Hilfen geben, wie seine Leser als Christen leben sollten. Ich habe meine Predigt in 4 Abschnitte eingeteilt. Der erste: Bewährung in Prüfung. Unser Text beginnt befremdlich. Seht es als einen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen durchmachen müsst. Freuen tun wir uns über schöne Ferien, über gute Freundschaften, befriedigende und erfolgreiche Arbeit. Die Judenchristen damals haben sich doch bestimmt nicht über die Verfolgung gefreut. Verfolgung, welcher Verlust von Eigentum, sozialer Stellung und Abhängigkeit vom Wohlwollen von Gastgebern mit sich brachte. Bestimmt waren doch Gefühle wie Angst, Trauer, Frustration oder Wut im Vordergrund. Wer von uns würde sich über Krankheit, Verluste oder Konflikte freuen? Jakobus löst dieses Spannungsfeld jedoch in den folgenden Versen auf. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit, Ausharren, Durchhaltefähigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Die Freude liegt für ihn also im Glauben, in der Bewährung, in der Vollendung des Guten. Und das Gute vollendet sich jetzt, wenn wir im Ausharren tiefen Frieden erleben dürfen, aber auch in Zukunft, wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen. Unser Leben ist von Geburt an auf Lernen, auf Entwicklung hin angelegt. Geduld und Durchhaltefähigkeit brauchen wir von Geburt an bis ins hohe Alter. Im Medizinstudium wurde uns die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens regelrecht eingetrichtert. Ich habe das während meiner Berufsjahre versucht umzusetzen. Ich habe regelmäßig und gerne Fortbildungen besucht. Was mich jedoch am meisten geprägt hat, sind die Misserfolge und die schweren Fehler, die mir passiert sind und die vereinzelt auch heute, viele Jahre später, in meinem Inneren nagen. Vor allem sie haben mich zum Menschen gemacht, der ich heute bin. Durch sie habe ich gelernt, meine Schwächen und Grenzen besser zu kennen und einigermaßen damit umzugehen. Und jetzt darf ich dankbar und mit Freude auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken. Ähnlich ist das mit dem Glauben. Der schwere Unfall unseres Sohnes vor 8,5 Jahren war für uns eine belastende Prüfung, über die wir uns nicht freuen konnten. Aber ich freue mich darüber, dass Gott meinen Glauben hat reifen lassen. Gott hat mich mehr Demut gelehrt. Mir ist viel stärker bewusst geworden, dass ich mein Leben nicht selbst im Griff habe, sondern abhängig bin von seiner Führung. Die Beziehung zu Tobias, unserem Sohn, ist tiefer geworden, hat ebenfalls reifen dürfen. Und nicht zuletzt freue ich mich darüber, dass wir unser Leben damals mit euch als Gemeinde teilen durften. Viele von euch Gemeindegliedern haben mitgebetet und immer wieder nachgefragt. Dafür bin ich jetzt noch sehr dankbar. Nun ist es natürlich so, dass Durchhaltefähigkeit, Ausdauer und Geduld in schwierigen Situationen nicht automatisch in uns gegeben ist. Das weiß auch Jakobus. Deshalb fügt er an, und ich zitiere hier aus der Zürcher Bibel, werde später darauf zurückkommen, weshalb. Wem es unter euch aber an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt. Die Zuwendung zu Gott im Gebet, sinnvollerweise zusammen mit anderen Gemeindegliedern, mit den Ältesten, wie Jakobus dann im 5. Kapitel näher ausführt, ist der Schritt, den wir tun sollen, um von Gott in Anfechtungen oder Herausforderungen gestärkt zu werden. Das Wesen der Weisheit beschreibt er dann im Kapitel 3, Vers 17 genauer. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Weisheit, die so geprägt ist, hilft uns, in Belastungen standzuhalten, in Not Frieden bei Gott zu finden. Nun komme ich zum zweiten Abschnitt. Glauben oder Glauben versus Zweifel. Hier wird es noch herausfordernd. Über die folgenden Verse haben wir vor ein paar Jahren in unserem Hauskreis heiß diskutiert und die Worte von Jakobus als sehr hart empfunden. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten. Wer hat denn im Laufe seines Lebens nicht seine Zweifel? Gerade in schwierigen Situationen beschäftigt uns doch die bohrende Frage, warum lässt Gott das zu? Wir wissen nicht, wie das Leben weitergehen wird. Was aus Kindern, Familien, Freunden wird, wenn wir wegen Verfolgung, Krieg oder auch Krankheit das Liebgewonnene loslassen müssen? Alle diese Sorgen und Nöte dürfen wir, ja sollen wir Gott vorbringen. Wir dürfen, ja sollen klagen, unsere Wut und Angst bei Gott deponieren, aber nicht an ihm zweifeln. Jakobus beschreibt den Menschen, der zweifelt, als Dipsychos, was bedeutet, dass dieser zwei Seelen in sich hat und dadurch unbeständig ist auf allen seinen Wegen. Die eine Seele sagt, ich glaube. Die andere Seele sagt, stellt die Existenz Gottes in Frage. Beim Nachdenken über dieses griechische Wort, Dipsychos, ist mir Goethes Faust, welchen wir vor vielen Jahren in der Schule gelesen haben, in den Sinn gekommen. Dieses Theaterstück beschreibt einen Gelehrten, wohlgemerkt, einen Intellektuellen. Faust steckt in einer großen Lebenskrise. Nach dem Studium von Theologie und anderen Wissenschaften stellt er fest, dass er nichts wissen kann. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und ich bin so klug als wie zuvor, ruft er aus. Er fühlt sich zerrissen zwischen der Sehnsucht nach irdischen Genüssen und der Sehnsucht nach dem Göttlichen, was ihn zu der berühmten Aussage führt, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. In diesem Hin- und Hergerissensein geht er einen Pakt mit dem Teufel ein, was schlussendlich zu Tod und Zerstörung führt. Hier liegt das Anliegen von Jakobus. In Zeiten der Not und Verfolgung, in welcher die Judenchristen damals ja waren, gibt es keinen Platz für Zweifel, keinen Platz für zwei widersprüchliche Seelen. Was notwendig ist, ist Klarheit und Sicherheit in der Lebensgrundhaltung. Bei Gott ist der einzige Ort, wo seine verfolgten, verunsicherten Glaubensgeschwister Halt, Trost und Frieden finden können. Und genau das hat Sascha, der Pastor der Holy Trinity Church in Odessa, als er vor ein paar Wochen bei uns auf Besuch war, ausgedrückt, als er sagte: Gott ist alles, was wir haben. Gott ist der einzige Halt in einer Welt, in der alles drunter und drüber geht, in der alle Werte in Frage gestellt sind. Wie anders beschreibt Jakobus das Handeln Gottes zwei Verse vorher. Denn Gott gibt allen gern. Die neue Genfer Übersetzung verwendet für das griechische Wort haplos gerne, was mich wenig kraftvoll dünkt, wenn ich die Bedeutung dieses Wortes bedenke. Haplos bedeutet nämlich auf einfältige Art und Weise, einfach, aufrichtig, ehrlich, aber auch bedingungslos, absolut oder vorbehaltlos, wie es in der Zürcher Bibel übersetzt ist und wie ich es vorher auch zitiert habe. Für uns heutige Menschen weckt einfältig, simpel, weitgehend negative Assoziationen. Wenn ich im beliebten Lied »Gott ist gegenwärtig« die sechste Strophe singe, stoße ich mich immer wieder an den folgenden Worten: Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Ich will doch nicht einfältig, dumm sein. In Zukunft werde ich mich bemühen, beim Singen dieser Liedstrophe an die griechische Grundbedeutung haplos zu denken. Ja, aufrichtig, ehrlich, klar, ohne Hintergedanken. Um diese Eigenschaften bitte ich Gott von Herzen gerne. Und genau diese Glaubenshaltung wünscht sich Jakobus von den Lesern des Briefes, wenn sie oder auch wir uns Gott zuwenden, um Weisheit zu erbitten. Jetzt komme ich zum dritten Punkt: Liebe. Wie kann diese Glaubenshaltung, zu der Jakobus ermutigt, im täglichen Leben und in Gemeinden mit ihren sozialen Unterschieden konkret umgesetzt werden? Wie können die unterschiedlichsten Menschen mit all ihren Schwächen und Stärken zum einen Leib Christi zusammenfinden? Um diese Frage geht es Jakobus nun in den folgenden Versen. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Jakobus nennt als Beispiel den Gegensatz zwischen Arm und Reich. Er ermutigt den Armen zu einem guten, gesunden Selbstbewusstsein als Kind Gottes, als Erben im Reiche Gottes. Den Reichen hingegen ermahnt er zu Demut, im Wissen, dass Besitz vergänglich ist. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Schwächen und Stärken. Ich selbst bin zweifellos niemals so gelehrt, wie Goethes Faust das war. Doch zähle ich mich auch eher zu den Intellektuellen und bin manchmal stolz auf meine Denkfähigkeiten. Dann muss ich mir die Worte Salomos aus dem Prediger vor Augen führen. Er schreibt: So dachte ich, wie dem Toren kann es auch mir ergehen. Wozu bin ich denn so weise geworden? Da dachte ich, dass auch dies nichtig war. Denn weder an den Weisen noch an den Toren wird man sich ewig erinnern. In den Tagen, die kommen, werden alle längst vergessen sein. Ach, Der Weise muss sterben, genau wie der Tor. Alles ist nichtig und ein Greifen nach Wind. Arme und Reiche, Schwache und Starke stehen mit leeren Händen vor Gott. Wir alle sind auf sein Erbarmen angewiesen. Wir alle dürfen uns freuen und dankbar sein, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, Arme und Reiche. Schwache und Starke werden sich so auf Augenhöhe begegnen können und gegenseitige Liebe lernen. Johann Sebastian Bach hat viele Musikstücke geschrieben, in welchen die unterschiedlichen Stimmlagen eine Melodie zu einem harmonischen Ganzen verweben. Ich sehe dies als Sinnbild für ein Zusammenleben in Liebe. Andrea wird uns nachher ein solches Stück spielen. Zuerst aber komme ich zu einem letzten kurzen Punkt. Da geht es um Hoffnung. Jakobus wagt einen Blick in die Zukunft. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn, nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. In aller Not, in Anfechtungen, in Versuchungen, sagt Gott uns zu, dass wir bei ihm angenommen sind. Dass wir die Hoffnung auf ewiges Leben in seinem Reich haben werden. Das ganz Besondere daran ist, dass dieses ewige Leben schon begonnen hat. Wenn ich im Gespräch mit einem Glaubensgeschwister höre, dass diese Person trotz schweren Belastungen wegen Krankheiten bei uns oder wegen Krieg, wie bei Sascha, tiefen Frieden bei Gott erfahren darf, dann berührt mich das zutiefst. Hier hat ewiges Leben begonnen. Und wenn es uns gelingt, geduldig, vertrauensvoll, liebevoll und hoffnungsvoll miteinander umzugehen, dann ist hier der Leib Christi lebendig. Ich fasse zusammen in Anlehnung an das Wort von Paulus im 1. Korintherbrief. In Bewährung aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Amen. Andrea wird uns jetzt zuerst die Melodie spielen, dieses Stücks, dass wir hören, und achtet bitte nachher darauf an, wie sich die Melodie